auf RBB Kultur.
Mit Frank Meyer seien Sie ganz herzlich willkommen. Wir haben hier heute eine Autorin zu Gast, die Romanfiguren in Gefriertruhen steckt, wobei es denen dann der Kälte gar nicht so schlecht zu gehen scheint. Sie ist eine der besten Berlinerzählerinnen mit vielen, vielen Büchern über Berliner Geschichten. Und sie ist eine Städtesammlerin, so heißt eines ihrer Bücher. Da fährt sie in der Welt herum, in den verschiedensten Städten fährt sie immer mit der Linie 4, um davon zu erzählen. Annette Kröschner heißt diese Autorin. Hallo, willkommen.
Hallo.
Wir haben schon mal ein längeres Gespräch im Radio geführt. Ich war ein bisschen erschrocken, als ich nachgeschaut war, aber es war vor 24 Jahren im Jahr 2000. Unter anderem über den Roman Moskauer Eis, der da ganz neu erschienen war. Damals haben wir uns geduzt. Da würde ich mal vorschlagen, wir bleiben dabei.
Ja, okay. Gerne.
Und heute reden wir am 8. März miteinander, also am Internationalen Frauentag, seit 5 Jahren ja gesetzlicher Feiertag in Berlin. In dem Zusammenhang fand ich es sehr interessant, dass du mal den Namen Nie mehr 8. März vorgeschlagen hast als Namen für eine Fraueninitiative. Das war Ende 89 in der DDR. Warum wolltest du damals, dass diese Frauengruppe Nie mehr 8. März heißt?
Ja, ist auch interessant. Da habe ich auch vor 5 oder 6 Jahren mal drüber nachgedacht, warum das eigentlich so war. Aber es war ja einfach so dieser Tag, wo man dann wirklich einmal im Jahr so getan hat, als wäre alles in Ordnung, als wären die Frauen alle gleichberechtigt oder hätten dieselben gesellschaftlichen oder politischen Rechte. Und ja, und diese komischen Erzählungen, die ja auch bis heute immer so rumgeistern, dass der Chef dann mit der Kittelschürze die Frauen bedient hat, wo einige auch immer noch gerne drüber reden. Und ich habe mir das dann immer so ein bisschen vorgestellt wie Olympiade und Olympische Spiele. Eigentlich müsste es ja so sein, dass es immer Olympiade ist und nicht nur einmal im Jahr Olympische Spiele. Mhm. Also das ist sozusagen vom 8. März bis zum 8. März quasi Frauen die gleichen Rechte haben und nicht nur an einem Tag. Ich glaube, und das war damals eben auch so aus dieser Erzählung heraus oder aus dieser Gegenwart heraus von damals eben zu sagen, also es reicht nicht aus, den 8. März zu feiern, sondern es braucht da schon einige andere Sachen.
Und dass es jetzt aber seit 5 Jahren den 8. März als Feiertag gibt, hast du damit deinen Frieden gemacht?
Ja, ich habe auch meinen Frieden mit dem 8. März gemacht. Ich finde es in Ordnung, aber ich finde es, man darf es nicht auf diesen Tag beschränken. Und es ist ja auch immer gut, einmal im Jahr darauf hinzuweisen, wie hoch der Gender Pay Gap ist oder dass die Rechte, die Frauen sich erkämpft haben, ja so schnell wieder rückgängig gemacht werden können, wie wir ja auch nicht nur in Europa sehen, auch jetzt zum Beispiel in Argentinien, wo das ganz schnell geht und dass wir uns da nicht ausruhen können. Ne?
Mit dieser 8. März-Geschichte eben aus dem, also dieser Ablehnung aus dem Herbst Ende 89, da sind wir bei einer Seite von dir, von Annette Kröschner, der aktivistischen Seite, also wenigstens in der Vergangenheit. Du bist Jahrgang 1964, also warst du 89, 25 Jahre alt und damals bist du zu einer Fraueninitiativgruppe gekommen. Initiativgruppe Berlin hat die sich erst genannt und dann, weil dein Vorschlag Nie mehr 8. März nicht angenommen wurde, wurde daraus dann die Lila-Offensive. Wie bist du damals dazu gekommen?
Ja, das war eigentlich ein langer Prozess. Das hing damit zusammen, dass ich ja als damals schon geschrieben habe und als Frau auch geschrieben habe und diese Defizite zwischen dem, was Frauen und Männer gemacht haben, ja auch in der DDR da war. Und gerade auch als junge Autorin gab es schon immer so Männer, wenn man ja heute so vom Mansplaining redet, die einem dann so das Ohr abgekaut haben, ja, so als ältere Dichter. Und irgendwie ging einem das auch ein bisschen auf den Keks. Und dann hatte ich mich ja sehr viel mit Frauenliteratur beschäftigt und hatte über Inge Müller geschrieben und eben auch deren Entwicklung als Autorin bis zu ihrem Selbstmord ja erforscht und begleitet so und darüber gearbeitet und auch viel mit AutorInnen oder Autorinnen wie Elke Erb oder Helga M. Nowak oder Christa Reinig als eine der bedeutendsten feministischen Autorinnen, die aber eben leider auch immer wieder vergessen wird. Und es war irgendwie klar, es gibt noch viel zu tun, auch wenn die Gleichberechtigung auf dem Papier steht. Und so bin ich da reingerutscht. Zum einen war ich ja Studentin, also gehörte eigentlich eher zu den Privilegierten. Und gleichzeitig habe ich aber geschrieben und war auch viel unterwegs in den Kirchen und habe gelesen. Da gab es ja damals schon die Frauenzusammenhänge in den Kirchen, auch lesbische Frauen in der Kirche. Was heute immer keiner so richtig glauben kann, dass es in der evangelischen Kirche freie lesbische Gruppen gegeben hat. Und ich habe dort auch gelesen in den 80er Jahren. Und diese Frauengruppe Lila Offensive setzte sich halt aus beiden Seiten zusammen. Sowohl Frauen, die aus dem akademischen Zusammenhang kamen und Frauen, die aus dem Lesben in der Kirche Zusammenhang kamen. Und das hat ganz gut gepasst. Und da habe ich mich dann quasi mit reingeworfen. Die meisten von uns hatten damals sehr, sehr kleine Kinder. Und wir haben dann manchmal nächtelang diskutiert und an diesen Papieren gearbeitet und brauchten dann auch immer Leute, die auf unsere Kinder aufpassen. Wir waren noch alle alleinerziehend, muss man dazu sagen.
Du ja auch, oder? Ist dein Sohn nicht 89 geboren?
Mein Sohn ist 89 geboren, ja. Hm.
Und wofür habt ihr euch damals eingesetzt mit der Lila Offensive in dieser Umbruchszeit 89, 90?
Naja, man muss unterscheiden zwischen der Zeit, als die Mauer noch nicht auf war. Da ging es ja so wie auch beim Neuen Forum darum, die DDR zu reformieren und auch die Frauenrechte zu reformieren oder auch die Gesellschaft ja quasi frauengerechter oder kindgerechter oder wie man es auch immer damals genannt hat. Heute würde man es wahrscheinlich anders nennen, aber dass wir da weiterkommen wollten. Und das Komische oder Interessante oder auch Traurige daran ist, ich habe das vor 5 Jahren mal quasi, bin ich mal Wort für Wort oder Satz für Satz unser Flugblatt durchgegangen von 1989 und musste dann feststellen, die meisten Sachen sind bis heute nicht, haben sich bis heute nicht erledigt. Ja? Also Gender Pay Gap ist größer eigentlich auch. Interessanterweise im Osten weniger groß als im Westen. Oder wir wollten bessere Kindereinrichtungen. Ja, wo sind wir heute, ne? Also, oder kleinere Schulklassen, bessere Heimbetreuung, also ja, sehr viele soziale Sachen auch, aber eben auch ja, Frauen in Führungspositionen oder ja, einfach das, was man heute intersektionaler Feminismus nennt, also dass eben auch geguckt wird, dass nicht nur die weibliche CEO für Feminismus steht, sondern auch gefragt wird, was macht eigentlich ihre moldawische Reinigungskraft.
Ja, ja. Also, das war, ihr habt ja, die Lila Offensive hat, soweit ich weiß, dann auch am Verfassungsentwurf, der da noch in der DDR entstanden ist, mitgeschrieben. Du hast bei einer Demonstration, dann bei einer großen Demonstration im November 90 gesprochen. Also es war eine sehr aktive Zeit, wahrscheinlich ja auch, so stelle ich es mir vor, eine Zeit, in der du so auch so eine, wie man heute sagen würde, Selbstwirksamkeit erlebt hast in einem so großen Rahmen wie später wahrscheinlich nicht mehr. Also ich habe selbst Ähnliches damals an der Universität in Jena erlebt, wo wir so die Universitätsverhältnisse versucht haben mitzugestalten. Wie schaust du denn von heute zurück auf diese Zeit, dieses eine Jahr?
Also für mich ist das eigentlich so das schönste Jahr gewesen meines bisherigen Lebens, muss ich wirklich sagen, weil es war das freieste Jahr, es war das anarchistischste Jahr und ich mag den Anarchismus. Wenn es kein rechter Anarchismus ist, also wenn er nicht sozusagen das Soziale vergisst. Und es war alles offen und plötzlich war in jedem Zaun ein Loch. Und ich habe das wirklich sehr, sehr, sehr ausgenutzt. Bin auch wirklich auf jedes Gelände gegangen und habe mir alles angeguckt. Also das, was, ich bin sofort im Archiv gewesen. Das war für mich immer ein Traum, ins Archiv zu gehen und zu gucken, wie dieser seltsame Sozialismus zusammenhing, auch der Stalinismus, also das, was wir alles nicht erfahren hatten vorher, das hat mich sehr, sehr interessiert mich bis heute. Da habe ich gar nicht mit aufgehört. Ich habe nur mit diesem Aktivismus aufgehört, weil ich mich irgendwann entscheiden musste. Und da hat mir auch sehr ein älterer Schriftsteller geholfen, den heute niemand mehr kennt, Günter Deike, der mir damals sehr geholfen hatte in einer Situation, wo es gefährlich wurde. Und der hat mir nach dieser Rede auf dem Alexanderplatz November 1990 gesagt, hat mir einen Brief geschrieben und da stand drin, Annette, du musst dich entscheiden, ob du Schriftstellerin sein willst oder ob du Politikerin sein willst. Beides geht nicht. Und hat sich selber auch als schlechtes Beispiel quasi angeführt. Und ich habe das dann doch ernst genommen. Mhm. Also ich meine, wenn ich Politikerin hätte werden wollen, hätte ich es natürlich gemacht. Aber es war für mich eigentlich interessanter, so Tiefenbohrungen zu machen und nicht so die tägliche Politik. Und das wäre damals möglich gewesen, aber letztendlich, was ich, glaube ich, ganz wichtig finde und weswegen ich dann auch immer so ein bisschen allergisch reagiere, wenn gesagt wird, ja, Ostdeutsche können mit Demokratie nicht umgehen. Wir haben damals 1990 die Demokratie oder 89, 90 die Demokratie eigentlich von der Pike auf gelernt. Und zwar ohne, dass uns jemand gesagt hat, wie das geht, sondern wir haben es einfach zusammen gemacht. Und das ist für mich immer noch ganz wichtig, ja.
Und über diese Zeit hast du auch gesprochen, über viele andere Fragen auch, aber eben über diese Zeit für ein neues Buch hast du zusammen mit Peggy Medler und Wenke Seemann geschrieben. Das wird in wenigen Tagen erscheinen, dieses Buch. Ich dachte schon, als ich den Buchtitel in der Vorankündigung gelesen habe, das klingt ja super. Das Buch heißt nämlich Drei ostdeutsche Frauen betrinken sich und gründen den idealen Staat. Und nach dem Lesen kann ich jetzt voller Überzeugung sagen, nicht nur der Titel ist super, sondern das Buch auch. Dieses Drei-Frauen-Team für das Buch, wie ist das denn zusammengekommen?
Ja, das war auch so eine interessante Geschichte. Ich habe, ich dachte, ich bin jetzt irgendwie durch mit Ost und West und höre damit auf. Das war 2011. Und dann kam Shishi Pop auf mich zu, das, die Frauen-Performance-Gruppe, die ja aus Frauen besteht, die im Westen sozialisiert sind. Und die wollten ein Stück machen, Schubladen, wo wir mal diese beiden Klischees so über Ostfrauen, Westfrauen auf der Bühne verhandeln. Und ich habe dann zugesagt, ja, und habe dann so bei den Proben mitgemacht. Es war noch nicht klar, ob ich auf der Bühne bin. Und fand das dann aber auch nochmal so einen neuen Ansatz, auf so eine leichte, lockere Art nochmal dieses Thema zu verhandeln. Mhm. Und habe meine alten Tagebücher rausgeholt, meine Träume, die ich quasi seit 1980 aufschreibe, nochmal irgendwie alle durchgegangen, abgeschrieben. Also wirklich das alte Material nochmal ganz anders angeguckt, als ich es jetzt als Schriftstellerin angeguckt habe. Und habe dann war quasi Teil dieses Teams von Schubladen. Und wir waren insgesamt drei Frauen, die aus dem Osten, drei Frauen aus dem Westen, die jeweils auf der Bühne waren. Wir waren aber mehr. Also wir konnten in unterschiedlichen Konstellationen auf die Bühne gehen. Und wir drei, die jetzt das Buch geschrieben haben, wir haben also quasi als Ostfrauen auf der Bühne gestanden und stehen es auch jetzt wieder. Es gab ja ein Nachfolgeprojekt Mauern, was noch läuft, wo wir auch unterwegs sind. Und wir haben auch bei Oratorium mitgemacht. Da ging es um Eigentum und Eigentumswohnung und so weiter. Also wir drei sind sozusagen durch Shishi Pop zueinander gekommen. Vorher kannten wir uns, ich kannte Peggy, dadurch, dass sie eben auch Schriftstellerin ist, aber eben halt der jüngeren Generation oder der dritten Generation Ost, würde man heute vielleicht sagen.
Sie ist Jahrgang 76 und Wenke Seemann ist Jahrgang 78, glaube ich.
Genau,
ne?
Ja, und das sind ja dann doch, also bei Wenke sind es 14 Jahre und bei Peggy 12.
Dieser schöne Buchtitel ist ja schon mal so eine ironische Klischeesammlung, ne? Also drei ostdeutsche Frauen betrinken sich und gründen den idealen Staat. Da steckt ja schon drin, die ostdeutsche Frau trinkt gerne mal ein, zwei, drei oder mehr Gläschen, am besten vielleicht noch Wodka, und dann fabuliert sie ausführlich über Ideale. Ihr redet in dem Buch auch gleich am Anfang über die ostdeutsche Frau oder eben das Klischee davon. Was gehört denn da so dazu?
Ja. Ja, klar, die ostdeutsche Frau, die mal gerne einen trinkt. Ja, wir gehen das so aus unterschiedlichen Positionen an. Also erstmal aus unserer eigenen natürlich als Ostfrauen. Also auch, wie sich das verändert hat so im Laufe der letzten 30 Jahre. Und es geht natürlich auch um diese Klischees. Also Frauen sind BMSR-Techniker. Da würden jetzt wahrscheinlich die drei Viertel unserer HörerInnen nicht wissen, was das ist. Ja.
Betriebsmess-, Steuer- und Regelungstechnik.
Genau, und dann aber natürlich als männlich. Also Ostfrauen haben eine erhöhte Erwerbsneigung, was ja eben 1990 immer so das gängige Muster war. Oder Ostfrauen treiben ab, ohne nachzudenken. Oder Ostfrauen sind pragmatisch. Und wir haben es auch anhand eines Gedichtes von Bert Papenfuß quasi nochmal so ein bisschen auseinandergenommen, der quasi die Sicht eines lyrischen Ich auf die Ostfrau beschrieben hat. Und das ist aus heutiger Sicht natürlich auch sehr ironisch. Mhm. Ne? Also
Ich fand auch interessant, dass du in dem Buch auch sagst, letztendlich bin ich auch eine Westfrau, etwa aus der Perspektive von Menschen, die aus Russland, Belarus oder Syrien kommen. Und nicht zuletzt ein bisschen Mann sind wir auch, was ja eben auch heißt, die Ostfrau ist höchstens ein Teil der Identität. Ne?
Ja, auf jeden Fall. Also ich würde mich darauf nicht reduzieren lassen wollen. Ich bin auch schon ganz schön Mann. Also, nachdem wir da 1990 quasi diese Frauenbewegung gegründet haben, kam ja dann auch so eine völlig andere Art von Feminismus auf, eben einfach zu gucken, was ist das soziale Geschlecht und was ist das biologische Geschlecht, einfach so das von Judith Butler so als Namen vielleicht so dann einfach so eine neue Art des Feminismus war, die mit uns ja erstmal nichts zu tun hatte, aber letztendlich haben diejenigen, die weiter Feministin waren, auch eben einfach diese weiteren Entwicklungen verfolgt. Also bis in die Zeit, wo Feminismus komplett out war. Ja? Also ich kann mich noch erinnern, ich war Dozentin in Hildesheim an der Uni und hatte sehr, sehr viele Studentinnen und die wurden benachteiligt und haben sich aber erstmal nicht gewehrt. Und ich dachte, Mensch, ihr müsst was machen. Ich bin aber eine, die jetzt nicht versucht, sozusagen als Lehrkraft oder als Dozentin andere quasi, denen sie was beibringen soll, irgendwas überzustülpen. Das finde ich, es geht nicht, das kann man nicht machen. Und ja, aber die waren dann diejenigen, die am Ende Aufschrei gemacht haben. Da waren sie dann schon aus der Uni raus und haben also diesen nächsten Feminismus angefangen. Und
diese Initiative Aufschrei, die dann dem Namen
bekannt
wurde.
Oder zwei Studentinnen aus Hildesheim dabei. Und da war ich wieder ganz stolz auf sie. Also gedacht irgendwie, toll, ja. Also es bewegt sich wieder was. Also nach dem Stillstand und diesem doch eher neoliberalen, es ist scheißegal, welches Geschlecht du hast, wir gucken da nicht weiter drauf, das hat sich dann doch sehr geändert, glücklicherweise.
Dann lass uns mal deine erste Musik hören, ein Lied von Christiane Rösinger, was jetzt kommt, weil das hat auch mit dem Thema Feminismus viel zu tun, nicht wahr?
Habe ich extra zum Frauentag rausgesucht.
Dann hören wir das.
Was jetzt kommt, ist für euch nicht so schön. Aber wenn man gehen soll, soll man gehen. Eure Zeit, sie liegt so lang zurück. In DDR und Bundesrepublik. So wie damals wird es nie mehr sein. Die alte Zeit, sie war so schwer wie Blei. Das Maß aller Dinge, das wart ihr. Die anderen mit Spezialproblemen wir.
Was jetzt kommt von Christiane Rösinger. Annette Kröschner hat uns das mitgebracht, die Schriftstellerin ins Gespräch hier auf RBB Kultur. Und weil wir gerade diese von dir ausgesuchte Musik gehört haben, es gibt auf deiner Homepage die sehr schöne Rubrik Der Sound meines Lebens mit einem kommentierten Song zu jedem Jahr deines Lebens von 1964 an, aber leider, leider nur bis 2013. Da fehlt ein bisschen was bis zur Gegenwart. Gibt es eine Chance, dass du das mal weiterführst?
Ja, das ist eigentlich wollte ich zu meinem 60. Geburtstag, die 10 Jahre danach noch aufschreiben, aber ich bin nicht dazu gekommen, weil ich so viel zu tun hatte. Das ist in Arbeit, ja. Das ist manchmal auch gar nicht so einfach, wirklich den Song des Jahres zu finden. Es gibt manchmal auch Jahre, wo ich relativ wenig Musik höre. Und jetzt finde ich es auch irgendwie so, man kriegt jede Musik sofort und das finde ich eigentlich doof. Also ich fand es früher toll, wenn man dann mal einen Song im Radio gehört hat und man wusste, man muss sich jetzt richtig Mühe geben, um den nochmal auf irgendeiner Platte zu finden oder jemand zu finden, der die Platte hat und so. Und das ist mir jetzt alles so einfach.
Aber gut, dass du trotzdem weitermachst mit diesem Projekt. Wir waren ja aber gerade beim Blick zurück auf Ostdeutschland. Und es gab ja jetzt im vergangenen Jahr eine neue, sehr intensive Debatte über das Verhältnis von Ost und West in Deutschland, vor allem anhand des Buches von Dirk Oschmann, Der Osten, eine westdeutsche Erfindung. Auch das Buch von Katja Heuer, Diesseits der Mauer, hat da eine wichtige Rolle gespielt. Ihr fragt euch auch in eurem Buch, du hast das vorhin schon mal kurz angesprochen, ob jetzt nicht inzwischen genug geschrieben sei über diesen Transformationsprozess, vor allem in diesen besonders dramatischen 90er Jahren, ob die Leute nicht mittlerweile genervt sind davon. Wie geht's dir denn selber damit?
Ja, ich bin auch oft genervt davon. Das ist aber, glaube ich, liegt in der Natur der Sache, weil wenn ich mir überlege, ich habe 25 Jahre in der DDR gelebt und lebe jetzt schon 35 Jahre im Westen und wir reden aber immer noch darüber. Aber ich denke, das hat natürlich auch Grund, dass wir darüber reden, weil es ist ja nicht erledigt. Und es gibt immer wieder Punkte, wo wir wieder darauf stoßen, warum es nicht erledigt ist oder was der Grund dafür sein kann, dass etwas so gekommen ist, wie es ist. Und ich finde, also solange man bei Statistiken, wo die Bundesrepublik abbilden, immer noch die DDR sieht, solange ist das Thema nicht erledigt. Ja? So,
also zum Beispiel bei, wie meinst du das, dass man die DDR sieht?
Naja, wenn jetzt irgendwie Gender Pay Gap oder sowas, ja, dann sieht man sofort die Umrisse der DDR oder bei Kinderbetreuung oder Einkommen oder Wohneigentum oder so, ja. Sieht man immer, oh, das ist die Ex-DDR und das ist die alte Bundesrepublik und so lange mal wie das noch sehen, wird es nicht erledigt sein.
Und euer Ostdeutsche Frauenbuch jetzt, das ihr zu dritt gemacht habt, soll das jetzt diese Debatte, die im letzten Jahr nochmal neue Fahrt aufgenommen hat, weiterführen oder in eine andere Richtung denken? Vielleicht mit einer jetzt ausdrücklich weiblichen Perspektive?
Ja, das war ja auch eigentlich gar nicht geplant, das Buch. Wir wollten uns eigentlich nur, ein Interview machen, wo wir uns, weil wir hatten Dirk Oschmann gelesen und wir hatten Katja Heuer gelesen. Und an beiden fanden wir, es ist nicht vollständig. Und dann haben wir den Lektor von Hansa getroffen und der hat gesagt, mach doch lieber ein Buch. Und und in dem Buch kommen Oschmann und Heuer eigentlich so gut wie gar nicht vor, weil wir es am Ende auch eigentlich nicht mehr brauchten, weil wir irgendwie gemerkt haben, es gibt so viele Punkte, die wir haben, über die wir reden wollen. Und es geht ja nicht darum, irgendwie zurückzuschauen, sondern es geht darum, was kann man von dem, was wir gelernt haben, mitnehmen in eine Zukunft. Also wie kann man die Welt, die ja extrem bedroht ist, sowohl durch Autokratien als auch durch den Klimawandel, wie kann man Strategien entwickeln, um dagegen zu halten? Und da haben wir einfach nochmal viele Sachen auch so uns durch den Kopf gehen lassen. Also auch zu fragen, welche Begriffe, die wir in unserer Kindheit gelernt haben, mit welchen können wir überhaupt noch was anfangen? Oder welche finden wir sehr ambivalent? So ein Begriff wie Privileg zum Beispiel, ja? Wenn am Ende doch nichts mehr rauskommt, außer dass man ein schlechtes Gewissen hat oder so. Ja? Privilegiert zu sein, aber eigentlich die Verhältnisse sich nicht ändern. Oder so ein Begriff wie Solidarität, den wir eindeutig mitnehmen, ein Begriff wie Völkerfreundschaft, aber eher nicht wegen Völker und so weiter. Also auch nochmal so ein zu gucken, was interessiert uns an einer, also welche Welt wollen wir eigentlich haben, ja? Und was hat das mit unserer Vergangenheit zu tun? Und es hing natürlich auch damit zusammen, dass wir bei einigen Sachen bei Dirk Oschmann auch wirklich auch kritisch drauf gesehen haben. Also zum Beispiel tauchen ja da Frauen nicht auf. Ne? Also es ist eigentlich so eine reine, die armen Männer haben die Transformation schlecht überstanden. Und aus so einer Perspektive eines, der jetzt sich traut, was zu sagen. Also ich meine, über ostdeutsche Literatur hätte er auch Anfang der 90er Jahre Seminare machen können, aber dann wäre er vielleicht kein Professor geworden. Also es ist so, also solche Sachen
haben uns schon beschäftigt. Was traurig genug ist, oder?
Ja, was ich sehr traurig finde. Mm-hmm. auch weil viele von uns die quasi auch hätten promovieren können, dann quasi, weil sie DDR-Literaturthemen genommen haben, die Stipendien nicht mehr bekommen haben, Anfang der 90er Jahre und dann was anderes gemacht haben. Mhm. Ja, also solche Sachen das waren so Punkte, wo wir schon drüber sprechen wollten, aber dann irgendwann gemerkt haben, das ist eigentlich nicht, also es gibt Interessanteres, worüber wir reden könnten.
Du sagst in dem Buch auch, und das fand ich sehr interessant, auch im Blick auf deine eigene Identität, bei der waren wir ja vorhin schon mal, dass es da ein ganz wichtiges Ereignis gab, nämlich 2015, als die vielen Geflüchteten nach Deutschland kamen, dass dich das sehr verändert habe, auch das, was du dann in dieser Zeit gemacht hast. Kannst du uns davon erzählen, was du gemacht hast und wie dich das verändert hast?
Ich war in 2015 in einer sehr großen Krise, weil ich meine Wohnung verloren habe. Also ich habe eine Wohnung gehabt, wo ich gearbeitet und gelebt habe und dann kam die Eigenbedarfskündigung und ich war nicht nur meine Wohnung, sondern meinen Arbeitsplatz los. Und das hat mich in ein richtig tiefes Loch geworfen, also weswegen ich auch jetzt sehr lange gebraucht habe, ehe ich wieder einen Roman schreiben konnte, weil ich konnte in der neuen Wohnung, die ich glücklicherweise noch gefunden habe, konnte ich aber nicht schreiben und oder nur so kleinere Sachen, also sozusagen so kleinere Artikel oder kleinere Erzählungen, aber eben nichts Großes und war wirklich so, war richtig down und dann, das war genau eben dieser Sommer, wo die vielen Geflüchteten ankamen und ich bin dann ins Lageso gegangen und habe einfach gesehen, unter welchen Bedingungen die Leute dort angekommen sind und dort gehaust haben und war damals schon in einem größeren Frauennetzwerk, wo wir uns getroffen haben und eigentlich eher so über Feminismus und zu wenig Frauen in Akademien geredet haben. Und dann haben wir gesagt, okay, wir gründen jetzt etwas, um diesen Leuten zu helfen und haben dann Wir machen das gegründet. Da waren wir 100 Frauen, die das sozusagen als Replik auf dieses Wir schaffen das von Angela Merkel zu sagen, okay, wir machen das jetzt. Und diese NGO gibt es bis heute. Und da in dem Zusammenhang habe ich dann eben sehr viel auch, also erst so zu diese direkte Hilfe am Anfang und dann war aber irgendwann klar, wir sind jetzt quasi, wir leben zusammen und was machen wir jetzt miteinander? So, und dann gab es dieses Weiterschreiben-Projekt, wo eben der Titel kommt daher, dass wir gefragt haben, Schriftstellerinnen waren oder auch Schriftsteller, die angekommen waren, haben wir gefragt, was sie machen wollen und wie wir ihnen am besten helfen kann. Und dann haben sie gesagt, sie wollen weiterschreiben. Und daraus ist dann dieses riesige Projekt geworden, was es bis heute gibt. Und da habe ich eben erst ein Tandem gebildet mit Vidat Nabi, eine kurdisch-syrische Autorin. Und was auch bis heute besteht, auch wenn wir jetzt nicht mehr in dem Weiterschreiben-Projekt sind, weil jetzt andere Tandems bilden, aber also was sich so verstetigt hat, ja. Also man lernt sich kennen und man kennt eigentlich die Sprache nicht und irgendwie geht dann so eine Beziehung über Jahre und plötzlich ist dann die Sprache da und man merkt, dass man so viel Verbindung hat. Also das ist auch wirklich, es war ja eher so Zufall, dass man zueinander gefunden hat und dann merkt man aber, ja, es gibt so vieles Gemeinsames und das hat mich dann wieder aus diesem Loch rausgeholt.
Was unter anderem gemeinsam ist in einem anderen Projekt, das du mit der syrischen Autorin Dima Albita Kalachi zusammen machst, ihr beschäftigt euch beide mit euren Diktaturerfahrungen. Auf welche Weise macht ihr das?
Ja, das war auch eins dieser Projekte, was wir da mit Weiterschreiben gemacht haben. Wir haben nach Orten gesucht, in Berlin, die an Damaskus oder Aleppo erinnern. Und es gibt Straßen, zum Beispiel die Wilmersdorfer Straße, was man ja im ersten Moment nicht denkt. Das ist eine Straße, wo Leute, die in Damaskus gelebt haben, wahnsinnig gerne hingehen, weil sie sich an Damaskus erinnern.
Die Charlottenburger
Wilmersdorfer. Ja, genau, die, wo irgendwie, wo man denkt, nein, so eine Fußgängerzone mit geschlossenen Kaufhäusern, ja. Oder wieder die quasi die mit mir ins Nikolaiviertel gegangen ist und gesagt hat, da geht sie immer hin, weil da sind so Arkaden, die erinnern sie an Aleppo. Aha. Und ich dachte, naja, es ist irgendwie, das Nikolaiviertel fand ich eigentlich immer eher so wie sozialistisches Disneyland, ja, so vom Wohnungsbaukombinat errichtet. Aber für sie war das Heimat. Und das fand ich dann auch wieder toll, weil sich mein Verhältnis zum Nikolaiviertel dadurch auch verändert hat, ja. Also wo man dann merkt, es vergeht so viel Zeit und andere sehen es dann wieder ganz anders. Und das war ja auch sehr interessant. Und in dem Zusammenhang war ich mit Dima Albitar-Kalaci im Stasi-Museum. Und schon alleine, als sie auf den Hof kam, hatte sie sich sofort daran erinnert an so Erlebnisse, die sie mit dem syrischen Geheimdienst hatte. Die, schon die Architektur war gleich. Und dann waren wir beide in diesem Museum und hatten beide die gleichen schlechten Gefühle, obwohl wir dann nachher später gemerkt haben, dass es sehr unterschiedlich war, also welche schlechten Gefühle wir hatten, aber wo wir dann gemerkt haben, ja, so eine Diktatur steckt in uns drin und wir gucken mal, ob es da eigentlich Gemeinsamkeiten gibt, weil es auch immer hieß von den, die syrischen AutorInnen sind ja quasi eine Generation jünger als ich, aber es gab immer dieses, ja, Gerücht oder so eine Annahme, dass es Verbindungen der beiden Geheimdienste gab. Oder Syrien hat ja mehrere Geheimdienste, aber dass die Stasi mit den syrischen Geheimdiensten zusammengearbeitet hat. Und wir haben gesagt, na, wir gucken einfach mal, was wir finden im Archiv. Und haben das jetzt in zwei Projekten gemacht. Einmal Geruch der Diktatur und Lebendiges Archiv als zweites, wo wir dann auch wirklich ins Stasi-Archiv gegangen sind und die wirklich vielfältigsten Verbindungen zwischen Syrien und der DDR gefunden haben. Mhm. Also sowohl, es fing kulturell mit der kulturellen Zusammenarbeit an in den 50er Jahren. Ich habe dann zum Beispiel entdeckt, dass Eduard Claudius, der ja den Aktivistenroman geschrieben hat, Menschen an unserer Seite in 50er Jahren, dann war er Vorsitzender des Schriftstellerverbandes, in der Nachfolge von Gustav Just, hat dann kalte Füße gekriegt und wurde dann der erste Konsul von der DDR in Syrien und hat da sozusagen überwintert, wenn man so will, bis die Verhältnisse in der DDR wieder ein bisschen ruhiger waren. Und dann ist er irgendwie erst nach Vietnam gegangen und in den 60er Jahren ist er wieder zurückgekommen und war wieder Schriftsteller. Also wo man so Sachen mitkriegte, die man vorher überhaupt nicht wusste, aber wo so viel Geschichte dieser beiden Länder auch drin ist. Und auch meine eigene Geschichte, die Geschichte des Landes, aus dem ich komme, die ich so noch gar nicht gesehen hatte. Ja. Also bis hin zu einem Ring, die quasi in den 70er Jahren Leute im Kofferraum von Ost-Berlin nach West-Berlin gebracht haben.
Mit der Geschichte des Landes, in dem du groß geworden bist, hat, glaube ich, auch die nächste Musik wiederum zu tun von Mascha Kurella, das Lied Bleiben, oder?
Ja, Thomas Brasch.
Nach seinem Gedicht, das heißt auch Bleiben, ne? Hm. Dann hören wir das Lied Mascha Kurella nach einem Gedicht von Thomas Brasch. Ein Lied von Mascha Kurella nach einem Gedicht von Thomas Brasch. Annette Gröschner hat sich das gewünscht für diese Sendung. Die Berliner Schriftstellerin, die heute hier zu Gast ist bei uns. Und Berlin ist eins ihrer großen Themen. Ich nenne nur mal ein paar Titel der Berlin-Bücher von Annette Gröschner. Heimatkunde Berlin heißt eins. Oder Berolinas zornige Töchter, 50 Jahre Berliner Frauenbewegung oder auch Berliner Bürgerstuben, Palimpseste und Geschichten. Das nur mal drei, es gibt 7 oder 8 mehr, ich weiß gar nicht, wie viele es sind. Du bist im vergangenen Monat 60 geworden, du hast aber, wenn ich das richtig gehört habe, nicht diesen runden Geburtstag groß gefeiert, sondern im vergangenen Jahr schon 40 Jahre Annette Gröschner in Berlin gefeiert, also 1983, 2023, weil das wichtiger ist als der Geburtstag oder warum?
Ja, ich habe den Nachteil, dass ich im Winter Geburtstag habe und da kann man keine Sommerfeste machen. Und dann hörte sich das natürlich auch besser an, 40 Jahre Berlin als 60 Jahre Mensch. Und ich habe meinen Arbeitsraum jetzt in Schöneweide, also in Niederschöneweide, aber mit Blick auf Oberschöneweide. Und das ist so ein wunderbarer Garten an der Spree. Und auf der anderen Seite sieht man halt diese pittoresken Industriebauten. Und das ist eigentlich für mich so ein, ja, also ich bin ja auch ein bisschen seltsam, was so Orte angeht, aber das ist so ein Sehnsuchtsort für mich. Also man hat irgendwie einen Fluss und man hat irgendwie die Industrie und man hat einen Garten und ein Haus, in dem man arbeiten kann. Und dort habe ich dann ja ein schönes Sommerfest gehabt.
Dort arbeitest du jetzt in Schöneweide, aber du bist damals 1983 nach in den Prenzlauer Berg gekommen, hast, glaube ich, fast immer dort gewohnt in diesen 40 Jahren.
Bis jetzt, ja.
Bis jetzt. Und hast vorhin schon erwähnt, dass du 2015 dann aus deiner Wohnung im Prenzlauer Berg wegen Eigenbedarfs rausgeworfen wurdest. Hast du also auch da am eigenen Leibe miterlebt, wie krass sich dieser Teil von Berlin verändert hat. Ist das jetzt mittlerweile eine Hassliebe, du und der Prenzlauer Berg?
Das hat sich schon wieder gegeben mit der Hassliebe. Also es ist jetzt nicht mehr der Ort, wo ich lebe, sondern eher der Ort, wo ich wohne. Weil es hat sich auch sehr verändert. Also es ist jetzt auch nicht mehr ein kultureller Mittelpunkt. Es gibt nur noch sehr wenige Orte, wo man jetzt irgendwie hingeht. Also ich glaube, was so Kultur angeht, bin ich, glaube ich, eher in der ganzen Stadt unterwegs. Es ist doch eine ganz schöne Schlafstadt geworden, ja, so irgendwie.
Also der Teil Prenzlauer Berg.
Ja, Teil Prenzlauer Berg innerhalb der Ringbahn, in dem ich halt viele Jahrzehnte gewohnt habe. Ich wohne jetzt nördlich der Ringbahn, in dem etwas proletarischeren oder kleinbürgerlichen Teil von Prenzlauer Berg, der auch erst Anfang der 20er oder 30er Jahre gebaut worden ist, unterschiedlich, wo so irgendwie ja, die Autos fahren über die Brücke und werden automatisch kleiner und die Kinderwagen fahren über die Brücke und sie werden älter und gebrauchter. Also es ist, und es, der Kaffee ist auch billiger. Also ich musste mich eigentlich überhaupt gar nicht bewegen und habe sozusagen die ganze Welt in den letzten 40 Jahren an mir vorbeiziehen sehen. Also es hat sich so extrem verändert von einem Ort. Ich habe jetzt auch nochmal, als die Ausstellung von Gundula Schulze-Eldaui war, ihre Erinnerungen gelesen und wo sie nochmal so ganz plastisch beschreibt, dass wir quasi junge Leute zwischen lauter alten Frauen waren.
Damals die, im Prenzlauer Berg.
Ja, damals im Prenzlauer Berg, wo der Krieg, was immer noch nach Krieg gerochen hat, ja. Und geht man heute lang, also so das, was Elke Erb über die Kastanienallee von den toten, selbstvergessenen Mäusen geschrieben hat, das war so diese Zeit, ja, so, und ja, heute findet man schon die Mäuse nicht mehr. Also, es ist, obwohl natürlich, ich habe auch viele Jahre immer sehr mich mit einem Menschen getroffen, der Gas- und Elektroableser ist und der gesagt hat, wenn du in die Keller kommst, da ist es immer noch genauso. Die Keller sind nämlich in den meisten Fällen nicht saniert worden.
Das sind die alten Spuren, die auch in diesem einen Buchtitel drinstecken, die Palimpseste, das notdürftig Überschriebene der alten Geschichte. Also das ist so diese eine Seite von dir, dass du sehr viel über Berlin schreibst, auch über diese Erfahrung zum Beispiel. Es gibt auch einen Text von dir da über diesen Wohnungsverlust, auch über andere Berliner Erfahrungen. Und die andere Seite ist aber, dass es dich ja stark auch in die Welt rauszieht und du dieses eine Buch, die Städtesammlerin mit der Linie 4 an die entlegensten Orte der Welt, das ist 2017 erschienen. Und auch es gibt auch ein anderes Buch von dir mit der Linie 4 um die Welt von 2012. Und da geht es in Städte wie Buenos Aires, Paris, New York, Minsk, Alexandria, noch viele weitere. Und immer mit der Linie 4. Was hat es denn mit der Linie 4 für dich auf sich?
Na, eigentlich ist es der Ausgangspunkt auch eine Berliner Geschichte gewesen. Ich bin Ende der 90er Jahre, da gab es mal für kurze Zeit die Berliner Seiten der FAZ. Und da bin ich immer in für die Berliner Seiten der FAZ mit öffentlichen Verkehrsmitteln gefahren, immer Linien, die irgendeine Art Grenze überschritten haben. Also einmal die Ost-West-Grenze, aber eben auch Stadt und Land, Arm und Reich. Und das habe ich halt 2 Jahre gemacht. Dann ist da ein Buch draus erschienen, gemacht worden. Und ich habe ein Buch draus gemacht, das ist erschienen. Dann sind die Berliner Seiten eingegangen, gab es nicht mehr. Und ich dachte, ich will das weitermachen. Das ist toll. Man steigt in eine Bahn ein und man hat dieses Innen und das Außen und man kann, man erfährt so viel, auch wenn es erstmal so eine Art oberflächlicher Blick ist, aber ich mache ja dann so meine Tiefenbohrungen auch an jeder Stelle, die die so eine Bahn so lang fährt. Und dann habe ich gedacht, okay, ich bin viel unterwegs, dann suche ich mir doch mal immer eine. Also es braucht etwas Verbindendes. Und dann habe ich gedacht, okay, dann nehme ich doch die Linie 4. Und das war die erste Linie, die ich in meinem Leben gefahren bin in Magdeburg, die es heute noch gibt, die heute immer noch über den Werder fährt und immer noch die 4 ist. Und dann, wenn es jetzt die 13 gewesen wäre, weiß ich nicht, ob ich es gemacht hätte, weil die 13 gibt es in vielen Ländern nicht. Aber auch die 4 gibt es in vielen Ländern nicht, weil es eine Pechzahl ist in Asien.
Und was ist in Berlin dann die Linie 4, die M4, die Straßenbahn?
Genau, die Straßenbahnlinie M4. Auch die Ringbahn ist eine S4. Die ist nur aufgeteilt in 1 und 2, also S41, S42. Bin ich auch schon gefahren, habe drüber geschrieben. Ich bin aber damals nicht die M4 gefahren, sondern ich bin die alte Ringlinie 4 gefahren. Die gibt es noch so als Stummelstrecke, als M10, so diese Partylinie zwischen Friedrichshain und Wedding. Das ist ein Teil dieser Linie 4, die fuhr quasi einmal durch das Gründerzeitviertel der Stadt. Und heute sind es, glaube ich, 6 oder 7 unterschiedliche Verkehrsmittel, mit denen man diese Runde rumkriegt.
Mhm. Ich dachte auch bei all diesen Projekten, die du so machst, also eben dieses Rumfahren mit der Linie 4 in den verschiedensten Städten oder dieses Berlin durchstreifen und Geschichten einsammeln, so eine richtige Schreibtischschriftstellerin bist du ja nicht, oder?
Das ist wirklich ein schwieriges Unterfangen, am Schreibtisch sitzen zu bleiben. Ich glaube, ich bin da auch so ein bisschen, ich habe so ein bisschen Hummeln im unterm Hintern. Also es ist so, ich stehe gern auf vom Schreibtisch und deswegen brauche ich auch immer lange, um Romane zu schreiben, weil Romane brauchen eben dieses Sitzen am Schreibtisch und und es ist natürlich auch immer von Vorteil, Romane zu schreiben. Die bekommen immer eine größere Aufmerksamkeit und so. Also es ist, habe ich mir aber selber eingebrockt. Also von daher finde ich es jetzt auch gar nicht schlimm. Es ist natürlich immer so die Frage, wie schafft man es, davon zu leben, von dieser Arbeit? Schafft man es morgen noch? Und an die Rente möchte ich jetzt gar nicht, möchte ich jetzt gar nicht drüber nachdenken. Ein Glück, dass es die Rente mit 67 erst gibt und ich nicht jetzt darüber nachdenken musste. Aber ja, es ist schon selbst gemacht.
Die Linie 4 hast du gerade gesagt, damit bist du schon in Magdeburg gefahren und du bist auch mal jetzt in jüngerer Zeit mit der Linie 4 wieder in Magdeburg gefahren, zusammen mit deiner Schwester, die eigentlich was Ähnliches macht wie du in Magdeburg, wo ihr beide herkommt, nämlich Stadtgeschichte ausgraben und erzählen. Gibt es da irgendwie eine familiäre Prägung, dass euch das beide erwischt hat, die Geschichte eurer Städte zu erzählen?
Es hatte angefangen mit, meine Schwester hatte auch in Berlin studiert und ich habe damals angefangen, ein Projekt zu machen über das Kriegsende im Prenzlauer Berg und habe so alle eingeladen, die auch studiert haben. Ich habe damals auch Seminare gegeben, es war Anfang der 90er und da war meine Schwester auch dabei und da haben wir so Erzählcafés gemacht, wo wir ältere Frauen, die sind dann gekommen, haben ihre Lebensgeschichte erzählt und andere haben zugehört und sie ist dann zurückgegangen nach Magdeburg, meine Schwester, und hat dort ein Kulturhaus übernommen und hat das eben weitergemacht und macht es bis heute. Also bis heute hat sie Erzählcafés, also jetzt schon 30 Jahre und hat dann angefangen, die Geschichte in Magdeburg zu erforschen. Also letztendlich parallel zu dem, was ich gemacht habe, und da, am Anfang ging es halt viel um die Kriegszeit und das hatte natürlich was mit unserer Herkunft zu tun. Unsere Mutter war verschüttet im Krieg als Kind und das war eben etwas, was eben quasi, wir kannten das damals noch nicht mit dem Transgenerationalen, dass es so, sich sozusagen weitergibt an die nächste Generation, aber letztendlich haben wir das dann aufgearbeitet, stellvertretend für unsere Mutter, ja. Und sind damit auch nicht fertig. Aber wir diese Fahrt mit der Linie 4, die machen wir schon seit 15 Jahren. Es gibt dort einen wunderbar rührigen Verein, fast ausschließlich Männer, die alten Straßenbahnen so wieder in Gang bringen. Und wir fahren dann wirklich mit einer alten Gotha-Straßenbahn, die quasi irgendwie 65 in Dienst gestellt worden ist, die alte Strecke. Und ich lese dann diese Geschichten aus aller Welt und meine Schwester erzählt was über die Geschichte der Straßenbahn in Magdeburg.
Ja. Das ist ja toll, dass es da die beiden Schwestern zusammenbringt bei diesem Projekt. Und wenn ich mir so verschiedene Andeutungen richtig zusammenreime, dann Hast du auch einen Roman in Arbeit, der einerseits nach Magdeburg auch zurückkehrt und der andererseits, und das ist eine stille Hoffnung von mir, die Gefriertruhe mit dem Gefrierforscher Klaus Kobe, die schon in zwei deiner Romane Moskauer Eis und Walpurgistag aufgetaucht ist, auch diese Gefriertruhe soll wieder eine Rolle spielen. Ist das so richtig ungefähr?
Ja, es gibt ja sozusagen, es war die Familie des Gefrierforschers Klaus Kobe und es gab ja auch eine Mutter, die mit dem als die Tochter 12 ist, die Familie verlässt und weggeht, weil sie das nicht erträgt, diesen Mann, der sich nur diesem Gefriertrocknen hingibt. Und ich erzähle jetzt sozusagen die Geschichte der Mutter. Mhm. Und zwar quasi ihrer ganzen Familie. Also der erste Roman, da geht es um die Mutter von Barbara Kobe und ihr Leben als Blumenbinderin und später als Kranfahrerin im Themannwerk in Magdeburg. Und der zweite Roman beschäftigt sich dann mit ihren Töchtern und eine davon ist Barbara Kobe. Und da kommt natürlich der gefrorene Vater auch irgendwie wieder.
Da ist er wieder. Da bin ich sehr gespannt drauf. Jetzt ist diese Abendstunde hier am 8. März vorbeigerast an uns. Noch eine Frage zu deiner dritten Musik. Das ist ursprünglich ein Beatles-Song, Because, in der Fassung von Elliot Smith. Warum hast du das noch für uns?
Einmal war es ein Lied, was bei Oratorium das ganze Publikum singt.
Bei einer
Shishi-Pop-Inszenierung. Und zum Zweiten habe ich das gehört, als ich meine Mutter und zusammen mit meiner Schwester in den Tod begleitet habe. Sie ist aus dem Koma nicht mehr aufgewacht und wir haben ihr das vorgespielt.
Das hören wir gleich, diesen Song von Elliot Smith, mitgebracht von der Berliner Schriftstellerin Annette Gröschner. Das jüngste Buch mit ihrer Beteiligung wird am 18. März im Hansa Verlag erscheinen. Drei ostdeutsche Frauen betrinken sich und gründen den idealen Staat. Zusammen mit Peggy Medler und Wenke Seemann hat sie das Buch geschrieben. Und solange wir auf den neuen Roman warten, würde ich dringend empfehlen, lesen Sie zum Beispiel Walpurgistag von Annette Gröschner. Das ist ein fantastisch komponierter, vielstimmiger Berlin- und Weltroman. Annette, vielen Dank für den Besuch.
Ja, vielen Dank für die Einladung.
Frank Meyer ist mein Name. Schön, dass Sie zugehört haben. Sie finden all unsere Gespräche auch in der ARD-Mediathek oder auf unserer Seite rbbkultur.de. Und jetzt Elliot Smith mit Because.
Because the world is round, it turns me on. Because the